Ein Autor eines Buches hat die Wirkung der sexuellen Sünde oder der Unzucht. In diesem Buch geht es vor allem um Pornografie, aber das kann man auch auf allgemein die sexuelle Sünde anwenden. Mit einer kleinen Situation verglichen. Stell dir mal vor, dein Leben ist ein wunderbares Zimmer, ein Wohnzimmer vielleicht, das du wunderbar eingerichtet hast, schön nach deinem Geschmack, erstklassige Holzdielen am Boden, wunderbarer Boden, überall an den Wänden hangen Bilder von deinen lieben Verwandten und Bekannten. Das ist alles wunderbar eingerichtet, die Möbel sind genau nach deinem Geschmack, genau deine Farbe, alles ist wunderbar. Doch irgendwo, ganz versteckt in einer Ecke, ganz versteckt, zwischen zwei Dielenbrettern, kommt ein kleines Unkraut hervor. Dieses Unkraut ist ganz klein, man sieht es kaum, man kann es auch ganz gut verstecken, man kann vielleicht einen Stuhl draufstellen oder man kann einen Teppich drüber machen. Man sieht es nicht, man wird es lange nicht sehen. Man kann gut damit leben, das ist überhaupt kein Problem. Aber das Problem ist, dieses kleine Unkraut wird wachsen. Es wird wuchern. Es wird größer werden. Irgendwann wird es sich auf dem Fußboden ausbreiten. Wenn du nichts dagegen unternimmst und es nicht an der Wurzel packst und ausreißt, wird es sich ausbreiten. Es wird sich hervor oder an den Stühlen raufziehen, ranken und wuchern. Es wird an den Wänden hochwuchern, es wird das Fenster zuwuchern, wo das wunderbare Sonnenlicht reinkommt und die Wohnung schön hell macht. Und irgendeinmal wird die ganze Wohnung überwuchert sein von diesem Unkraut. Kein Teil des Zimmers wird unberührt bleiben. Und so ähnlich verhält es sich in deinem und in meinem Leben, wenn wir sexuelle Sünde in welcher Form auch immer, überhaupt Sünde natürlich, aber spezifisch jetzt heute auch die Unzuchtsünde dulden. Was immer es ist, und wir haben schon gesehen, und wir sind heute im dritten Teil dieser Serie, wir haben gesehen, dass es mit kleinen Gedanken beginnt. Ein kleiner Gedanke hier, eine kleine Fantasie hier, etwas, was ich mir hier erlaube. Und so häufen sich diese Dinge, wie dieses kleine Unkraut, das langsam immer größer wird und immer größer wird und immer mehr wuchert. Und irgendeinmal findest du dich im Bordell. Irgendeinmal findest du dich in einer Affäre mit einer Person. Oder Pornografie abhängig im Internet, Selbstbefriedigung, Gedanken, Fantasien. All diese Dinge, wir haben gesehen, Einstiegshandlungen führen zu Taten. Das geschieht nicht einfach so von heute auf morgen, dass ich Ehebruch begehe. Ich stehe nicht eines Morgens auf und sage, heute werde ich Ehebruch begehen. Nein, so geschieht das nicht. Das ist eine Folge von vielen kleinen Fehlern, von vielen kleinen falschen Entscheidungen, von vielen kleinen falschen Gedanken, die ich vielleicht dulde in meinem Leben. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur klein. Man kann einen Stuhl drüber stellen. Ist kein Problem. Man kann es verstecken. Die Frage ist, wie lange kannst du es verstecken? Wie lange können wir es verstecken? Bis es unser Leben überwuchert, dein geistiges Leben erstickt. Hier ein wenig, da ein wenig. Ist ja nicht so schlimm, reden wir uns ein, wir tolerieren die Sünde. Man kann es lange verstecken, man kann sich einreden, oh, ich habe ja die Kontrolle darüber. Ich mache es ja nur am Wochenende. Ja, ich bin nur Gelegenheitsraucher, kennt diese Idee. Ne? Irgendwann ist man voll abhängig. Das war in meinem alten Leben übrigens so, als ich noch kein Christ war. Als ich ungefähr mit 16, 17 Jahren angefangen habe zu rauchen, da habe ich mir auch eingeredet, ich bin nur Gelegenheitsraucher. Ich meine, jeder weiß ja, dass Rauchen ungesund ist und dass es keine gute Idee ist. Aber ich bin nur Gelegenheitsraucher. Und diese Gelegenheiten, die kamen plötzlich immer öfters. Und irgendwann war ich Kettenraucher. Und so geht es uns auch mit der Unzuchtsünde. Es beginnt ganz klein. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, hat Paulus den Korinthern geschrieben in Kapitel 5. Ein fauler Apfel reicht, um eine ganze Kiste Äpfel zu verderben. Es braucht nicht viel. Und wir haben gesehen, dass die Christen in Korinth ein ähnliches Problem hatten. Es war eine Gemeinde, die außer Rand und Band war. Eine Gemeinde im Chaos. Sie lebten nach den Maßstäben der verdorbenen Kultur, in der sie lebten. Und meine Lieben, in dieser Gefahr stehen wir heute auch. Wir leben auch in einer verdorbenen Kultur und wir stehen auch in der Gefahr, deren Maßstäbe zu übernehmen und in unsere Gemeinde zu importieren oder in unser christliches Leben zu integrieren, ohne dass wir es vielleicht merken, ganz unbewusst und schleichend. Und so waren sie von den Redekünsten der Philosophen begeistert ihrer Zeit. Und es gab Spaltungen, Personenkult. Die einen sagten, ich bin des Paulus. Die anderen sagten, nee, der kann nicht so gut reden. Apollos war viel bessere Redner. So gab es Parteiungen, Fangemeinden und Spaltungen. Aber nicht nur das. Es gab auch Unmoral, haben wir gesehen. Ein Mann wurde geduldet in ihrer Mitte, der in Sünde lebte. Es wurde keine Gemeindezucht geübt. Man zog sich gegenseitig vor weltliche Gerichte. Das war damals auch sehr üblich in dieser Kultur, dass man für jeden Klacks eine Gerichtsverhandlung einberuft. Und es ging vor allem darum, den eigenen sozialen Status zu verbessern. Und so zog man sich gegenseitig vor Gericht. Also es waren ganz selbstsüchtige Motive hier. Sie waren, kurz und einfach gesagt, weltlich. Das war ihr Problem. Die Welt war in der Gemeinde. Das Problem war nicht, die Gemeinde war in der Welt, aber die Welt war in der Gemeinde. Eingezogen mit all ihren Philosophien, mit all ihren Ideen und Vorstellungen und dazu ihren Entschuldigungen für Sünde. Aber das ist so. Wenn wir weltlich denken und nicht mehr so, wie es die Bibel sagt, nicht mehr uns an das Wort halten, dann werden unsere Gedanken beeinflusst. Wir fangen an, Abstriche zu machen, zu entschuldigen, Kompromisse einzugehen. Das ist genau das, was geschah in Korinth. Das ist genau das, was heute geschieht im Evangelikalismus. Und wir müssen uns überhaupt nicht darauf einbilden, dass es uns nicht passieren kann. Es geschieht in meinem Privatleben. Es geschieht aber auch in der Gemeinde allgemein. Es kann überall geschehen. Die Korinther lebten ihr altes Leben als neue Kreaturen und das passt nicht zusammen. Und Paulus muss sagen, das geht nicht. Ihr könnt nicht so leben. Ihr seid jetzt neue Kreaturen, ihr seid neu erschaffen. Ihr habt den Heiligen Geist bekommen, ihr seid wiedergeboren. Ihr könnt nicht so leben, wie ihr früher in eurer alten Kultur gelebt hattet. Und es war nicht so einfach, sich von dem alten Leben zu verabschieden. Ich weiß nicht, es gibt einige von uns, die gewisse Vergangenheit hatten, Dinge, die sie vielleicht liebgewonnen haben. Man spricht auch von Lieblingssünden, die wir haben, Gewohnheiten, die wir nicht ablegen wollen, weil sie uns lieb geworden sind. Und da gab es auch Lieblingssünden. In Korinth war es zum Beispiel ganz normal, dass man einfach wie einkaufen mal noch kurz zur Tempelprostituierten ging. Das war einfach so in dieser Kultur. Und dabei hat man sich nicht viel gedacht. Und sie haben das relativiert und gesagt, naja, wir sind ja jetzt geistlich, wir sind ja jetzt frei vom Gesetz. Jesus hat ja auch gesagt, was in den Leib hineingeht, kann uns nicht verunreinigen, also auch die Sexualität nicht. Was mit meinem Leib geschieht, ist ja sowieso egal. Die waren geprägt von dem griechischen Dualismus. Der Leib ist böse, der Körper ist gut. Also was ich mit meinem Leib mache, ist völlig egal. Kann alles, alles ist erlaubt. Haben wir gesehen, Kapitel 6, Vers 12. Alles ist erlaubt. Wunderbar. Let's party. Das war die Idee. Und Sexualität ist nichts anderes, eine Körperfunktion wie Essen und Trinken, ein Bedürfnis. Wenn du trinken willst, dann trinkst du. Wenn du Sex haben willst, dann okay, go ahead, mach. Kein Problem. Und Paulus sagt, es geht nicht. Stopp, stopp. Ihr sollt der Unzucht fliehen, sagt er in diesem Abschnitt hier im Kapitel 6, wo wir hängen geblieben sind letztes Mal, in den Versen 12 bis 20. Die Hauptaussage ist in Vers 18 zu finden, wo er sagt, flieht die Unzucht oder flieht die Hurerei, heißt es hier in meiner Übersetzung. Und deshalb lasst uns diesen Text noch einmal lesen und einfach weiter darüber nachdenken, über diese zerstörerischen Auswirkungen dieser Sünde. Weil das ist das, was Paulus will. Er will, dass wir abgeschreckt werden. Er will den Korinthern bewusst machen, wie schrecklich, wie hässlich es ist, dass sie ihre Körper dazu verwenden, um eine solche Sünde zu begehen. Die Körper, die Christus für sie erkauft hat, in denen Christus wohnt. Sie nehmen die Glieder Christi und machen Hurenglieder draus. Sie bringen sie in Verbindung mit einer solchen Unmoral. Und deshalb flieht, rennt weit weg davon. 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 12 bis 20. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung hier. Hier heißt es, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen, Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass der, welcher der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist, denn es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Vers 18. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Wie gesagt, letztes Mal schon erwähnt, die längere Variante hier ist, eine Textvariante, die wohl nicht aus den besten, die besten Manuskripte nicht stützen. Also die kürzere Version hier, es geht vor allem um den Leib in diesem Kontext. Wir haben gesehen, Paulus spricht in eine spezifische Situation hinein. Diese Problematik, dass einige Christen in Korinth eben zu Tempelprostituierten gehen. Aber wir haben gesagt und gesehen, dass das Wort, das er verwendet in Vers 18, flieht die Hurerei oder die Unzucht, je nach Übersetzung, das Wort Porneia, woher wir auch das Wort Pornografie haben übrigens, ein allgemeiner Begriff ist in der griechischen Literatur für alle Arten von sexueller Unzucht, Sünde, letztlich jede Form der sexuellen Betätigung außerhalb einer monogamen Ehe. Außerhalb einer Ehe, die vertraglich festgelegt ist, verpflichtende Verbindung ist. Alle Aktivitäten außerhalb dieser verpflichtenden Verbindung sind Unzucht, Porneia, Hurerei. Und deshalb haben wir gesagt, wir können die Prinzipien, die Paulus uns hier gibt, auch wenn jetzt hoffe ich, dass keiner von uns hier zu Prostituierten geht, ja, man weiß letztlich nie, aber das ist einfach ein Punkt, dass ich hoffe das, aber dass wir trotzdem die Prinzipien nicht einfach sagen, okay, ich gehe nicht zu einer Hure, das geht mich nichts an. Nein, dass ich sage, hey, wir können hier was lernen. Paulus gibt uns hier ein Bild, ein Schreckensbild. Er gibt uns eben diese, wir haben es genannt, mindestens zwölf zerstörerische Eigenschaften dieser Sünde, diese Art von sexueller Verirrung. Und wir können davon lernen. Wir haben gesehen, dass eben bereits diese Einstiegshandlungen, bereits die Gedanken, Jesus selber stellt die Gedanken, die Lustgedanken auf eine Stufe mit Ehebruch. Das heißt, wir müssen schon da anfangen, wenn wir reinbleiben wollen, wenn wir uns um unsere sexuelle Reinheit kämpfen wollen. Uns aufpassen, womit wir unsere Gedanken füttern, womit wir unsere Augen füttern und so weiter und so fort. Und deshalb sagt Paulus, flieht, rennt weit weg davon, komm bloß nicht in die Nähe. Und das ist oft das Problem. Wie schon gesagt, es beginnt nicht da, wo ich mit jemandem im Bett lande, sondern es beginnt da, wo ich viele kleine falsche Entscheidungen treffe und in die Nähe dieser Sünde komme. Wie ich schon gesagt habe, mit dem Beispiel der Autobahn, ich spiele so nahe an dem Pannenstreifen, dass ich irgendwann mal, wenn ich nicht aufpasse, doch überfahren werde von den Autos, anstatt dass ich weit weg von der Autobahn irgendwo bin und da spiele als Kind. Keine andere Sünde verletzt mehr, zerstört mehr. Und deshalb, wie gesagt, 12 zerstörerische Eigenschaften der Unzucht, damit wir vor ihr fliehen, damit wir wegrennen. Die Absicht des gesamten Abschnitts hier. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir bisher gehört haben. Wir haben gesehen, erstens, dass die Unzucht, die sexuelle Sünde, die Eigenschaft hat, uns geistlich zu schaden. Das heißt, wir neigen dazu, wie die Korinther in Vers 12, alles ist mir erlaubt, unsere Theologie zu verdrehen. Die Heiligkeit Gottes irgendwie so ein bisschen herunterzuschrauben. Zu sagen, naja, Gott nimmt es sicher nicht so genau, er ist ein liebender Gott. Wir neigen dazu, uns irgendwelche theologischen Ausreden zu suchen, um uns dann unser Leben so einzurichten, dass wir unsere Sünden ausleben können. Genauso wie es die Korinther gemacht haben. Sie haben die Philosophie der griechischen Philosophen genommen, sie mit dem Christentum vermischt und gesagt, voilà, jetzt haben wir hier einen schönen Dualismus und wir können hier unsere Sünde jetzt ausleben. Wir haben gesehen, dass sie uns beherrscht, wenn wir uns ihr hingeben. Dass sie eine kontrollierende Macht ausüben kann über uns. Das ist das, was Paulus sagt, dass er sich von keinem beherrschen lassen will. Er will sich von nichts beherrschen lassen. Weiter haben wir gesehen, dass uns diese Sünde, wenn wir sie dulden in Gedanken oder wie auch immer oder in der Gemeinde, dass sie uns abstumpft moralisch. Ja, die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speise. Das ist doch wie Essen und Trinken. Das ist doch überhaupt kein Problem. Völlig heruntergespielt und abgestumpft. Sie vernebelt unsere Sicht auf die Ewigkeit, haben wir in Vers 14 gesehen. Gott wird diesen Leib, den ihr jetzt gerade missbraucht, ihr Korinther, wird er auferwecken. Dieser Leib wird Teil eurer ist Teil eurer Person und wird weiterhin Teil eurer Persönlichkeit sein, auch in der Ewigkeit, auch im Himmel. Wir werden im Himmel nicht irgendwelche Geister sein, die rumspuken auf Wolke 7. Wir werden Körper haben und auf einer Erde wohnen hier. Wir werden uns mit Körpern bewegen. Das ist ein Auferstehungsleib, ein Körper. Und das haben die Griechen überhaupt nicht verstanden. Die haben gesagt, nee, Körper, das ist doch was Negatives. Das wird doch, das Ziel der Erlösung ist doch endlich raus aus dem Körper. Das haben auch die Gnostiker dann später geglaubt. Das ist Unsinn. Christentum ist holistisch, ist ganzheitlich. Der Mensch besteht aus Körper und Seele, der Körper und Geist. Es ist ein ganzheitliches Wesen. Und wird er auch bleiben, bis in alle Ewigkeit. Und es verführt dann eben auch zum Missbrauch dieses Körpers. Und darüber werden wir heute noch mehr sehen. Das ist ein längeres Argument in Versen 15 bis und mit 18. Aber hier sagt er eben dann, dass wir diese Glieder, wir sind Glieder an dem Leib Christi der Gemeinde, wir nehmen diese Glieder und bringen sie in Verbindung mit dieser Unmoral. Und das wollen wir nicht tun. Und letztlich beraubt sie uns auch der ehelichen Freude. Wir haben gesehen, Paulus erwähnt in Vers 16 die Tatsache, dass die zwei ein Fleisch werden, dass die Sexualität eben innerhalb der Ehe und nur innerhalb der Ehe ausgelebt werden soll, weil da eine sehr starke Bindung entsteht. Und das werden wir heute auch noch sehen in Vers 18, was dieses gegen den eigenen Leib sündigen bedeutet. Und wenn ihr diese Verbindung mit jemand anderem eingeht, der nicht euer Ehepartner ist, dann hat das verheerende Folgen. Es beraubt euch da dieser Freude. Vor allem auch junge Leute, die oft eben sexuellen Verkehr haben vor der Ehe, die nicht warten wollen. Das ist schlimm. Man nimmt sich, man lässt sich berauben von der Sünde. Man lässt sich da was wegnehmen. Lasst euch nicht berauben. Und jetzt gehen wir weiter zu Nummer 7. 12 zerstörerische Eigenschaften der Unzucht, damit wir vor ihr fliehen. Siebtens, sie entzweit uns. Das ist Vers 17. Hier heißt es in Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und ich muss nochmal betonen hier, dass das natürlich Teil eines größeren Arguments hier ist in den Versen 13 bis 17. Es ist, Paulus argumentiert, es ist nicht egal, was ihr mit euren Körpern macht, weil es ist genau das, was die Griechen glaubten. Es ist nicht egal, mit wem ihr sie verkuppelt, um es jetzt mal so zu sagen. Es ist nicht egal, es spielt eine Rolle, weil dieses Einssein steht hier im Blickfeld. Ja, aus Vers 15, aus Vers 16, dieses Einswerden, dieses Einfleischwerden haben wir letztes Mal angeschaut. Und das Anhängen in Vers 16, wer einer Hure anhängt, sich emotional jemanden richtig voll und ganz hinzugeben, das ist die Idee dieses Anhängens, dieses Verbs hier, das ist dasselbe Verb wie in Vers 16. Und jetzt sagt er hier in Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, also nochmal dasselbe, ist ein Geist mit ihm. Ihr könnt, es passt nicht zusammen. Paulus bringt hier diese Gegensätze parallel. Er sagt, ihr könnt nicht der Hure anhängen und dem Herrn anhängen. Das geht nicht. Ihr könnt das nicht tun, das widerspricht sich. Oder wir können es auch so ausdrücken, ihr könnt nicht der sexuellen Sünde anhängen, der Pornografie oder euren Gedanken oder was immer es ist. Und dem Herrn können wir nicht. Es impliziert Ausschließlichkeit. Du kannst entweder dem einen oder dem anderen anhängen. Und heute Morgen, wir haben das schon in der Bibelstunde gesehen. Du kannst nicht zwei Herren dienen, oder? Wir können nur einen anbeten, nicht beide. Wir können nur einem dienen. Wir können nur einen verehren. Wir haben diese verschiedenen griechischen Ausdrücke von dienen gesehen. Sam hat uns das wunderbar erklärt und gezeigt, dass Dienst eben viel damit zu tun habe, auch mit Anbetung und mit wem wir anhängen, wem wir dienen. Und Jesus macht das auch deutlich. Nun heißt es hier aber auch, wir sind ein Geist mit dem Herrn. Diese Aussage ist etwas geheimnisvoll, aber trotzdem besteht da, wir wissen, dass da eine geistliche Verbindung zwischen uns und Christus besteht. Wir sehen das beispielsweise in Römer 6, Vers 5, wo es heißt, denn wir sind mit ihm eins gemacht, ihm gleich geworden in seinem Tod, in seiner Auferstehung. Wir haben auch gesehen, Galater 2, 20, Christus lebt in mir. Hier gibt es eine geistliche Verbindung. Christus lebt in mir und durch mich. Deshalb sollen wir seine Glieder, sein Leib hier, mein Körper ist ein Glied Christi, nicht zu einem Hurenglied machen. Das ist schon Vers 15 das Argument. In Vers 16, ich soll nicht eins werden, wie ich eigentlich nur mit meiner Ehefrau eins werden soll, weil ich eben ein Geist bin mit dem Herrn, weil ich mit ihm schon so eine innige Verbindung habe. Und diese Sünde, diese Unzucht, die passt da nicht hinein, die stört diese Einheit. Die stört diese innige Gemeinsamkeit, diese Beziehung. Und deshalb entzweit sie mich in gewisser Weise von meinem Herrn. Nun, wir wissen, wir können nicht völlig von ihm getrennt sein. Es kann uns nichts trennen von der Liebe Christi, wenn wir Gläubige sind. Aber wir können sehr wohl den Geist Gottes betrüben, heißt es in Römer, in Epheser 4,30. Wir können diese Beziehung stören zwischen uns und Gott durch Sünde. Und das tut diese Sünde auch in ganz besonderer Weise, wie wir gesehen haben. Sie bringt Christus in diese unheilige Verbindung mit dieser Sünde, wenn wir das mit unserem Körper tun, wenn wir unseren Körper missbrauchen, in dem Christus wohnt. Christus will deine und meine völlige Hingabe. Und die Sexualität ist in gewissem Sinne auch eine Hingabe an etwas. Wir werden im Kapitel 7 auch noch sehen, dass die Ehepaare, der Ehepartner, der Mann Autorität hat über den Leib der Frau und die Frau Autorität hat über den Leib des Mannes. Und deshalb begebe ich mich unter eine andere Autorität, wenn ich zu einer Prostituierten gehe. Und somit bin ich nicht mehr unter der Autorität Christi. Es geht um Hingabe hier. Es geht um Anbetung letztlich. Wir werden auch sehen, dass Sexualität nach Gottes Willen Anbetung ist. Gottesdienst. Werden wir noch dazu kommen, Kapitel 7. Aber das ist richtig. Wir schon, weil Paulus bereitet hier schon sein Argument vor für Kapitel 7. Er kommt dann in Kapitel 7, Vers 1, sagt er, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, erst musste ich all diese Dinge hier ansprechen, Kapitel 1 bis 6. Das haben die Korinther schön unter den Teppich gewischt und gesagt, naja, wir haben da noch ein paar Fragen über die Ehe. Ja, aber erst lasst uns mal über eure Unzucht reden hier bei euch in der Gemeinde und dann lasst uns über die Ehe sprechen. Dann werdet ihr es nämlich auch besser verstehen. Seht ihr das, wie Paulus das macht? Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, das ist Kapitel 7, Vers 1. Jetzt kommt der erste. Alles andere war jetzt erstmal Einleitung, ja, sage ich. Alles andere musste man dahin führen, um dass ihr über diese Probleme überhaupt richtig einschätzen könnt. Dass ihr überhaupt versteht, was eure Situation ist hier. Und vorher spricht er über die Dinge, die er von den Leuten der Chloe gehört hat. In Kapitel 1 sehen wir das. Diese mündlichen Reporte, diese mündlichen Berichte, die er empfangen hat aus Korinth. Christus will unsere Hingabe. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Was wir gesehen haben, Kapitel 7, da geht es dann darum, dass Autorität haben. Wenn ich mit einem gläubigen Ehepartner verheiratet bin, dann ist das okay. Dann befinden wir uns beide unter der Autorität Christi, dann ist das okay. Aber nicht, wenn das irgendwie sonst wohin geht, diese sexuelle Ausrichtung. Dann wird das zum Götzendienst. Und das ist wichtig, das festzuhalten hier für uns. Unzucht ist ein Problem der Anbetung. Unzucht ist ein Problem der Anbetung. Wie ich schon gesagt, es fängt in deinem Herzen an, es fängt in deinen Gedanken an, es fängt mit einer falschen Theologie an. Aber was ist das anderes als falsche Anbetung? Wir beten etwas an und in dem Moment ist es natürlich unsere Lust. Die sofortige Befriedigung, der sofortige Spaß, der Blick, was immer es ist, wenn ich diene. Und deshalb ist die Frage, wer übt Autorität über meinen Leib oder über mein Leben aus? Wer kontrolliert mich? Was kontrolliert mich? Hier kommen wir wieder zum beherrschenden Thema zurück. Ist es die Lust, die Befriedigung? Oder ist es der Geist Gottes? Wir müssen Buße tun, in erster Linie mal über falsche Anbetung in unserem Leben. Wenn du oder wenn ich, wenn wir ein Problem haben mit sexueller Sünde, in welcher Form das auch immer daherkommt. Wir können selbst in der Ehe können wir zu Götzendiener werden, indem wir in unseren Gedanken wo ganz anders sind. Nicht bei unserer Frau oder bei unserem Ehemann. Das werden wir auch noch sehen in Kapitel 7, dass Gott mir diesen Leib gegeben hat, um meinen Partner zu befriedigen, nicht mich selbst. Es geht um Dienst, es geht um Selbstlosigkeit. Selbst in der Sexualität geht es darum, selbstlos zu dienen, den Nächsten zu lieben. Den Nächsten höher zu achten als mich selbst. Dieselben Prinzipien. Und das ist die Frage, habe ich Sexualität in irgendeiner Form, Lust, mit der Anbetung Gottes ersetzt in meinem Herzen? Suche ich die Befriedigung von meinen Lüsten mehr als die Ehre Gottes? Und das ist verheerend. Und deshalb müssen wir das verstehen, es ist ein Anbetungsproblem. Wir dienen einem anderen Herrn, deshalb entzweit es uns. Wir müssen uns darauf besinnen, dass wir ein Geist sind mit Christus. Also es hat diese zerstörerische Eigenschaft, das ist unser Zweit. Jetzt geht es weiter. Punkt 8. Achtens. Und das ist ganz wichtig hier. Sie wird unterschätzt. Ja? Wir gehen nochmal zurück hier zum Vers 18, Kapitel 6. Diese Aufforderung, flieht die Unzucht oder flieht die Hurerei. Wir haben das schon mehrere Male angedeutet. Paulus sagt nicht, kämpfe dagegen oder widerstehe ihr, sondern er sagt, fliehe, reiß aus, weg, renn so schnell du kannst, weit weg davon. Flieht hier ist ein Präsens, Aktiv, Imperativ, zweite Person, Plural. Präsens ist eine dauernde Handlung. Fliehe beständig. Hör nicht auf damit. Mach keine Pause. Die kannst du dir nicht leisten. Ein Imperativ ist ein Befehl, ist keine Option. Ach, wenn ich mal Bock habe. Nein! Immer, das ist ein Befehl, musst du tun. Dann steht hier zweite Person Plural. Das heißt, ihr alle, ich alle. Paulus sagt, ihr alle. Es gibt keine Ausnahme. Und es ist aktiv. Du musst es tun. Ich muss es tun. Aktiv, nicht passiv. Es wird einfach so geschehen, wie von selbst. Nein, ich muss es tun. Fugo, fliehen. Bedeutet, fliehe und rette dich und bringe dich in Sicherheit. Wie wenn du aus einem brennenden Haus fliehst. Ja, da wartest du nicht. Ja, das Haus brennt. Okay, jetzt muss ich mir mal überlegen. Wo, welche Tür soll ich nehmen? Naja, so würde kein Mensch reagieren. Wenn das Haus in Flammen steht, dann suchst du dir den nächsten Notausgang und raus geht's. Und genauso sollen wir reagieren. Die Frage ist, wohin soll ich fliehen? Und ich fliehe zu Christus. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich fliehe ins Gebet. Ich fliehe ins Wort Gottes. Es geht nicht nur, dass ich weggehe von etwas, sondern dass ich versuch mal nicht an eine eklige gelbe Schlange zu denken. Versucht nicht an diese gelbe Schlange zu denken. Ihr denkt wahrscheinlich jetzt alle schon dran. Wenn wir an etwas nicht denken wollen, das ist sehr schwierig. Und deshalb müssen wir irgendwo hin, nicht nur fliehen, sondern wohin fliehen. Und das ist zu Christus, zu ihm, zu der Wahrheit, zu den guten Gedanken, zu den richtigen Gedanken, zu Wort, zu Gottes Wort. Wir müssen in die Bibel fliehen, in die Gemeinschaft der Heiligen, hier in die Gemeinde, uns mit Geschwistern treffen, beten. Weil wir können das tun, denn seine Gnade reicht aus. In der Kraft seines Geistes kannst du erfolgreich fliehen. Und das habe ich alles schon betont, habe ich eigentlich alles schon gesagt, aber ich sage es wieder, weil es so wichtig ist. Aber lass mich noch einen anderen Gedanken hier anführen. Paulus sagt eben mit aller Dringlichkeit, fliehe die Unzucht. Renn weg. Warum solche radikalen Maßnahmen? Warum oder wozu oder warum wollen? Nun, der Grund ist, diese Sünde wird oft unterschätzt. Sie wird unterschätzt. Deshalb so radikal. Deshalb so. Sie wird unterschätzt in ihrer Gefahr, in ihrer Wirkung, in ihrer Zerstörungskraft, mehr oder weniger in allem. Wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Wir sehen es bei den Korinthern, wie abgestumpft sie bereits waren. Sie machen sich gar keine großen Gedanken mehr darüber, was sie da machen. Die Gefahr ist deshalb so groß, weil wir diese Sünde unterschätzen. Und das ist so wichtig zu verstehen, meine Lieben. Das ist so wichtig. Und ich rede hier von Herzen, ich rede als Pastor, als jemand, der sich um deine Seele sorgt, pass auf, sei auf der Hut. Wir leben in einer Kultur, in der die Beziehung zwischen Geschlechtern ganz locker vom Hocker ist. Ja, es ist ganz einfach. Man spricht heute zum Beispiel auch von sogenannten platonischen Freundschaften. Ja? Eine Freundschaft zwischen Männlein und Weiblein, die aber nicht auf irgendwelchen sexuellen Gefühlen basiert, sondern wir sind nur Freunde. Ja, das ist okay. Und in der christlichen Gemeinde verpacken wir es dann christlich und sagen, wir machen Jüngerschaft miteinander. Ja, sicher, klar. Passt auf, seid vorsichtig damit. Und wir sagen vielleicht, das ist ein bisschen extrem, darf ich mich denn mit keinem Mann mehr treffen, muss ich jetzt da ständig... Je nachdem, ich kann nicht in dein Herz schauen. Du musst dich selber prüfen. Wie sehr fühlst du dich zu dieser Person hingezogen? Ich denke manchmal, gerade für Singles auch ist das sehr wichtig, wenn ihr euch mit dem anderen Geschlecht, wenn ihr Umgang habt mit dem anderen Geschlecht in einer gewissen Form, müsst ihr euch immer fragen, wäre das okay, wenn ich verheiratet wäre? Wäre das okay, würde mein Partner das okay finden, wenn ich so mit dieser Person umgehe, was immer du tust? Oder wäre das okay, wenn ich verheiratet bin mit meiner Frau und meine Frau würde so umgehen mit diesem Mann, wäre das noch okay oder würde ich schon neidisch werden? Dann ist die Frage, dann ist es nicht okay in dem Moment für dich. Ist es nicht okay. Wenn es dann nicht okay ist, wenn du verheiratet bist, ist es auch nicht okay, wenn du Single bist. Dann hast du die Grenze schon überschritten. Und das müssen wir uns bewusst werden. Wir müssen uns bewusst werden, wie gefährlich und wie schnell das geht. Wie schnell es außer Kontrolle gerät. Warum ist das so? Das ist bei Design. Es ist Gottes Design, dass diese Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern da ist. Als Adam Eva sah, da im Hebräischen steht so interessant, da sagt es ja, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein, weißt, wisst ihr, was das bedeutet? Das ist das, was es bedeutet. Ja, das ist kein Witz. Das ist Gottes Design. Das ist auch okay, wenn das deine eigene Frau oder dein eigener Mann ist, aber es ist nicht okay, wenn das geschieht, wenn wir nicht verheiratet sind oder wenn das nicht mein Partner ist. Und deshalb ist es so wichtig, auch wenn ihr heiraten wollt oder wenn ihr Beziehungen beginnt, dass ihr wirklich die Absicht habt zu heiraten, dass es eine ernste Sache ist. Dass wir nicht herumshakern, herumspielen, weil das so gefährlich ist. Und deshalb diese radikale Aufforderung hier in Gottes Wort, das ist nicht meine Idee, okay? Ich erfinde das alles nicht, steht hier, fliehe. Fliehe die Unzucht. Und zwar sofort, ganz schnell, andauern, schnell. Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt. Nähere dich nicht der Tür ihres Hauses. Sprüche 5, Vers 8. Bleib weg. Und vielleicht kann es sein, dass der eine oder der andere ein bisschen radikal sein muss oder viel radikaler, als er vielleicht jetzt ist. Vielleicht ist es auch so, dass du dann denkst, jetzt muss ich ein bisschen extrem sein hier. Ja, darf ich mich nicht mehr treffen mit der Person, weil wir zu lange alleine sind oder was auch immer. Aber es ist lieber ein bisschen extrem sein, als in Sünde fallen. Es lohnt sich doch nicht. Bei der Zerstörungskraft hier sollten wir uns das bewusst sein. Nimm dir ein Beispiel an Josef. 1. Mose 39, 10 heißt es, und es geschah, als sie, die Frau des Potiphars, Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein. Das ist die Elberfelder Übersetzung, ist ein bisschen besser als die Schlachter. Er wollte nicht nur einfach, nein, ich liege nicht mit dir ins Bett, sondern ich bin schon gar nicht bei dir. Ich komme schon gar nicht in die Nähe, wieder dieses Prinzip. Schließlich ergriff sie ihn und er ließ das Gewand, ihr kennt die Geschichte, in ihrer Hand und rannte davon. Genauso müssen wir handeln. Wenn wir vielleicht einander zu nahe kommen in gewissen Beziehungen. Das ist okay, das ist weise. Das ist nicht extrem, das ist weise. Ich muss mich schützen, du musst dich schützen. Das ist weise. Und deshalb, die Gefahr hier der Unterschätzung ist sehr groß. Bei Seelsorge mit Frauen habe ich meine Frau dabei. Mache ich nicht alleine. Oder dann habe ich wenigstens die Tür offen, meine Frau ist anwesend. Beispielsweise. Es gibt zu viele Pastoren auch, die gefallen sind. Ich kenne einige Geschichten. Leute, die ich persönlich kannte. Pastoren, die Seelsorge gemacht haben mit Frauen, die gefallen sind in die Sünde. Und darum, wer meint, der stehe, der sehe zu, dass er nicht was? Falle. 1. Korinther 10, 12. Erinnere dich an das Motto, entweder du fliehst oder du fällst. Es gibt nur die zwei Varianten für uns. Sei nicht dumm. Sei nicht dumm. Wenn wir in sexuelle Sünde fallen, das machen die Sprüche auch deutlich, sind wir schlichtweg dumm. Einfach nur dumm. Weil es gibt genug Warnhinweise in der Bibel, es gibt genug Warnhinweise im Wort Gottes, dass uns ein Licht aufgehen müsste, dass die Gefahr unterschätzt wird. Sie wird unterschätzt. Also sie entzweit uns von unserem Herrn, siebtens, achtens, sie wird unterschätzt. Das ist eine wichtige zerstörerische Eigenschaft. Und neuntens, sie schändet unseren Leib. Jetzt gehen wir weiter hier in Vers 18. Hier heißt es, flieht die Hurerei, denn jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt oder hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. In diesem Vers gibt es natürlich etliche Probleme im Verständnis, etliche verschiedene Ansichten, wie ihr euch das vorstellen könnt. Und ich möchte es einfach kurz ansprechen. Die Ausdrucksweise hier beschreibt diese eine Sünde, die Unzucht, als Ausnahme. Also jede Sünde, jede andere Sünde, manche Übersetzungen setzen das dann ein, jede andere Sünde oder jede sonstige Sünde, die ein Mensch begehen kann, liegt außerhalb des Leibes. Und das Wort Sünde hier ist ein anderes Wort, es ist nicht Hamartia, sondern Hamartema. Und das legt die Betonung mehr als auf das Resultat, also auf das Ergebnis dieser Sünde und nicht so sehr auf die Tat selbst. Also jede andere Hamartema, jedes andere Ergebnis von Sünde ist außerhalb des Leibes, aber dieses ist gegen den eigenen Leib. Manche Gelehrte haben hier auch gesagt, dass es sein könnte, dass jede Sünde außerhalb des Leibes auch wieder so ein Slogan ist, der Korinther, ihr wisst ja, die haben immer versucht, so ein bisschen ihre eigene Theologie zu haben. Aber das macht hier nicht so viel Sinn, weil die Widerlegung dann keinen Sinn macht. Das heißt hier, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes, wer aber hurtsündig gegen seinen eigenen Leib. Das würde dieses Argument, ja, es ist ja außerhalb meines Leibes, das macht überhaupt keinen Sinn, weil diese Sünde geht ja in den Leib hinein. Also es kann nicht sein, dass Paulus das hier widerlegen will, dass es eine Idee der Korinther selber ist. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, es ist Paulus' eigene Aussage, dass er das selber sagt. jede Sünde ist außerhalb des Leibes, außer die Unzucht. Und selbst da, wenn es dann um das Resultat geht, um das Ergebnis, gibt es natürlich verschiedene Ansichten, aber ich persönlich finde, sie unterscheiden sich gar nicht so groß. Ich gebe sie euch einfach mal. Es gibt, die Ausleger gehen hier ein bisschen auseinander, was das genau bedeutet, gegen den eigenen Leib zu sündigen. Das eine ist ein quantitativer Unterschied. Also es geht hier um die Größe des Schadens. Die Größe des Schadens. Wir haben gesehen, diese Sünde verletzt auf tiefster emotionaler Ebene. Und diese Sünde hat ihren Ursprung im Körper und hat eine ungeheure Macht, entweder gut zu tun oder unseren Körper eben zu zerstören auf außergewöhnliche Art und Weisen. Wir kennen Geschlechtskrankheiten, wir kennen seelische Leiden, Depressionen, alle möglichen Dinge, von denen Leute auch berichten. Ein Kommentator erzählt die Geschichte einer 16-Jährigen, die aussah wie eine 40-Jährige, weil sie so ausgelaugt war durch ihr Leben. Schrecklich. Die sexuelle Sünde laugt den Körper aus, also quantitativ, die Menge des Schadens, die angerichtet wird. Dann aber auch das Zweite hier, qualitativ. Wie gesagt, es geht auf tiefste seelische Ebene hinab. Es ist die innigste Beziehung, die du auf Erden haben kannst, hier mit einer anderen Person, ist die sexuelle Beziehung mit deinem Ehepartner. Und andere Sünden bestehen in moralisch neutralen Dingen, wie zum Beispiel Alkohol. Man spricht dann auch von Alkoholmissbrauch, und das ist auch richtig, weil Alkohol kann auch zum Genuss sein, und das ist auch okay, wenn es in Maß, nicht in Massen, ja, sondern im Maß geschieht. Aber hier gibt es keine neutrale Zone außerhalb der Ehe natürlich. Die Unzucht ist immer schädlich und der Körper wird selber zum Werkzeug, zum Ursprung und zum Ziel. Zum Beispiel sprechen viele von der emotionalen Bindung an frühere Partner, an Probleme mit Vergleichen und so weiter und so weiter. Wir haben das letztes Mal schon angeschaut. Dann drittens eine direkte Entheiligung und Verunreinigung. Das ist vor allem im Kontext zu Vers 19, wo es dann um den Tempel des Heiligen Geistes geht. Unser Körper ist das Heiligtum des Heiligen Geistes. Einfach eine besondere Verunreinigung. Wenn jemand zum Beispiel Alkohol missbraucht, sich betrinkt, wird er nicht eins mit dem Alkohol. Aber wenn er die sexuelle Sünde begeht, dann wird er eins, Fleisch. Also die Verbindung ist stärker, es geht tiefer. Sprüche 6. Vers 30 bis 32 legt das auch nahe, dass man beispielsweise einen Dieb noch verstehen kann, dass er stiehlt, weil er Hunger hat, weil er Not hat. Aber jemand, der die Ehe bricht, da geht es um Ehebruch, der hat einfach keinen Verstand. Der hat den Verstand verloren, das ist, was das Hebräische da sagt. Manche Übersetzungen sagen herzlos. Es geht nicht darum, dass jemand Herz, es geht darum, dass er den Verstand verloren hat. Es gibt kein Verständnis dafür, eine solche Sünde. Und das müssen wir verstehen. Wir sagen, okay, das ist, es geht tief hier. Oder viertens, und das finde ich auch ganz interessant hier, darüber haben wir auch schon gesprochen, diejenigen, die am Eheseminar dabei waren, Kommunikation auf tiefster Ebene missbraucht. Wie gesagt, ist die innigste Beziehung. Es ist sozusagen die einzigartige Fähigkeit oder die einzigartige Fähigkeit dieser Form der Kommunikation von einem Mensch zum anderen, und die wurde missbraucht und natürlich auch dementsprechend verletzt, kaputt gemacht. Wie gesagt, diese Sünde dringt auf die tiefste Ebene unserer Seele vor. Und das ist wichtig. Und hier, wie gesagt, wir sehen diese vier verschiedenen Ansichten und ich finde, es überschneidet sich alles. Es ist alles möglich, die Quantität, die Schäden, die wir davontragen, die geistigen oder seelischen Verletzungen, dieser Missbrauch der Kommunikation, die Entheiligung, die Verunreinigung vor Gott, all diese Dinge kommen zusammen. Und letztlich wird der Körper selber zum Epizentrum der Sünde. Selbst Trunkenheit oder Selbstverstümmelung mag den Körper verletzen. Ja, es geht auch gegen meinen Körper. Aber es ist keine Sünde, die den Ursprung und das Ziel, der Missbrauch, alles im Körper beginnt und endet. Wie gesagt, wird zum Epizentrum der Sünde. Der Schaden ist deshalb groß, tief, schändlich und verunreinigend und zutiefst verletzend, wenn wir all diese vier Ansichten zusammennehmen. Es ist ein Missbrauch des Designs Gottes für unseren Körper. Gott hat dich und mich als sexuelle Wesen geschaffen. Als Mann und Frau schuf er sie. Und es ist ein direkter Missbrauch dieses Designs. Nicht nur des Körpers, dass mein Körper ein Glied am Leib Christi, sondern das Design, der Entwurf, der Plan, der Gott hatte mit meinem Körper, den missbrauche ich jetzt. Für mich selbst, um mich selbst zu befriedigen, um meinen Lüsten zu dienen. Deshalb geht es so tief und deshalb ist der Schaden so groß.
Und ich brauche euch das nicht zu sagen, weil ihr müsst nur die ganze Bibel lesen. Die durchdringende Wirkung, die Häufigkeit dieser Sünde fällt sofort auf. Keine Sünde hat so viel zerstört, hat die weisesten Menschen besiegt. Salomo ist ein Beispiel davon, der weiseste Mann, der je lebte auf dieser Erde, wurde besiegt, genau durch diese Form der Sünde. Oder als der Moabiterkönig gegen die Israeliten, als er Bileam, den falschen Propheten, mobilisieren wollte, gegen die Israeliten, konnte er nichts ausrichten. Schließlich hatte er noch eine wirksame Waffe gegen die Israeliten. Es war die Verführung zur Unmoral und zum Götzendienst. Könnt ihr in 4. Mose 25 und dann 31, Vers 16 nachlesen. Da gibt es noch mehr Beispiele. Deshalb, sexuelle Sünde schändet unseren Körper in ganz besonderer Art und Weise. Und deshalb, zehntens, entheiligt sie uns auch. Das ist jetzt Vers 19, gehen jetzt weiter. Es hängt natürlich alles zusammen hier und es ist auch ähnlich. Aber es ist gut, es einfach so drüber nachzudenken und selber zu verdauen. Ich missbrauche nicht nur das Design Gottes für meinen Körper, den Plan, den er hatte, nämlich dass dieser Körper eines Tages einem Ehepartner dienen würde, wenn du die Gabe der Ehe hast, da kommen wir noch drauf, Kapitel 7, wenn das so ist, sondern der Leib selber ist die Wohnung des Heiligen Geistes geworden und daher ein Heiligtum. Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Dein Körper ist ein Tempel. Hier ist der Körper ein Tempel. In Kapitel 3 war es die gesamte Gemeinde, die ein Tempel war. Hier ist es jetzt der Körper, mein Körper. Und zwar ist es ein Naos. Also nicht ein Tempel, die ganze Tempelstruktur, sondern das Allerheiligste wird hier angesprochen. Ein Heiligtum ist es eigentlich. Dein Körper ist ein Heiligtum des in dir wohnenden Heiligen Geistes. Und wie sehr sollten wir doch Sorge tragen dafür und diesen Körper bestimmt nicht für Unmoral benutzen, missbrauchen. Unser Körper ist also wie ein Heiligtum für den Heiligen Geist, der wohnt in uns und durch diese Sünde entweihen wir diesen Körper, entweihen wir diesen Tempel. Ihr müsst euch vorstellen, wie ungeheuerlich das wäre, obwohl ich betone, dass dieses Gebäude hier kein Tempel ist, okay, das ist nur ein Beispiel, wenn hier in unserer Mitte ein Akt der sexuellen Unmoral vor unseren Augen geschehen würde. Wie entheiligend, wie schrecklich. Aber weißt du was? Du nimmst dein Heiligtum überall hin mit. Du hast es überall dabei. Wann immer wir in Sünde fallen, wann immer wir das tun, entheiligen wir diesen Tempel, den Gott uns gegeben hat. Es ist eine Entheiligung. Und deshalb ist dieser Vers auch nicht unbedingt jetzt ein Beweistext dafür, dass wir mit dem Rauchen aufhören sollen oder dass wir uns nur noch gesund ernähren sollen. Es geht nicht darum, ich weiß, es wird oft angewendet darauf und im weitesten Sinne kann man das so sehen und ich empfehle auch, dass ich sage nicht, dass ihr jetzt rauchen sollt und euch ungesund ernähren, überhaupt nicht. Aber der Punkt, den Paulus hier macht, ist nicht, was wir hineinlassen hier in unserem Körper, sondern was wir damit tun, ist hier der Kontext. Der Tempel, was ich mit diesem Tempel tue, das ist das Problem. Die Aktivität, hier natürlich die sexuelle Sünde in dem Zusammenhang. Das müssen wir verstehen, wir entheiligen. Die zerstörerischen Eigenschaften, sie entzweit uns, sie wird unterschätzt, sie schändet unseren Leib und sie entheiligt uns. Und jetzt elftens, ist auch ganz wichtig, darüber haben wir auch schon gesprochen, sie leugnet die Herrschaft Christi. Wir haben schon gesehen, es ist ein Anbetungsproblem. Es ist ein Anbetungsproblem. Ich diene einem anderen Herrn. Ja, ist es am Ende von Vers 19 und dann am Anfang von Vers 20, wenn er nochmal hingeht, fügt er noch was an, nachdem er das vom Tempel gesagt hat. Denn ihr seid, in meiner Übersetzung heißt es hier, um einen Preis erkauft worden. Das ist eigentlich besser als teuer erkauft. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das heißt am Ende, Entschuldigung, jetzt bin ich hier verrutscht, eine Zeile. Dass ihr nicht euer Selbst seid. Das war noch genau. Und dass ihr nicht euer Selbst seid, am Ende von Vers 19. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Vers 20, die beiden Sätze hier. Also Ende von Vers 19, Anfang von Vers 20. Ihr gehört nicht euch selbst. Euer ganzes Wesen und somit auch euer Körper gehört dem Herrn. Wir haben kein eigenes Recht, weder über unseren Besitz, noch über unser Leben, noch über unseren Körper. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Alles gehört Christus. Und in Vers 20 am Anfang wird es noch deutlicher hier. Ihr wurdet erkauft um einen Preis. Und das ist ein Bild aus dem Sklavenhandel hier. Wir haben heute Morgen auch schon, Sam hat das auch schon angesprochen, das Thema, dass wir als Sklaven Christi gesehen werden. Ein Sklave hat keine Autorität, nicht mal über seinen eigenen Körper. Damals, in der damaligen Kultur war es sogar so, dass Sklaven wie Werkzeuge behandelt werden konnten. Also wenn ich ihn nicht mehr brauche, dann töte ich ihn halt. Und das ist genauso, sind wir Christus völlig hingegeben, völlig ausgeliefert als seine Sklaven. Natürlich ist es viel schöner, weil er ist ein gnädiger Herr, er ist ein liebender Herr. Er wird uns nicht töten, aber er verfügt über unser Leben und Tod und eben auch über unseren Körper. Paulus benutzt dieses Bild aus dem Sklavenhandel. Er wird dann später in Kapitel 7 nochmal darauf zurückkommen, dass wir für einen Preis erkauft worden sind. Jesus ist auf den Sklavenmarkt der Sünde gegangen und hat dich und mich erkauft für einen teuren Preis, den er für dich und mich bezahlt hat. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Und wir verleugnen diese Tatsache, wenn wir uns versündigen, aber natürlich auch sexuell versündigen. Das gilt auch für unsere Körper. Wir wollen unseren Körper unter die Herrschaft Christi bringen. Und das ist ganz wichtig. Das ist schon ein Schritt Richtung positiv hier. Paulus endet nämlich jetzt auf einer positiven Note, nachdem er all diese ganzen zerstörerischen Eigenschaften auflistet, endet er jetzt Richtung einer positiven Note und sagt, stattdessen bringt euch unter die Herrschaft Christi. Schaut die Liebe Christi an. Schaut, welchen Preis er für euch bezahlt hat. Schaut, wie er sich hingegeben hat für euch. Und jetzt angesichts dieser Liebe sollst du dir gut überlegen, will ich jetzt wirklich dieser Sünde, dieser Versuchung nachgeben und diese Herrschaft, diese wunderbare Liebe, diese Gnade verleugnen über meinem Leben? Will ich das tun? Ich will nicht die Herrschaft Christi über mir selber verleugnen. Ich will mich ihm unterordnen. Er darf bestimmen. Er ist mein König. Wir sind Sklaven. Er ist unser Meister. Wir haben kein eigenes Recht mehr über unseren Körper. Das haben wir abgegeben, genauso wie alles andere auch. Also, wir haben gesehen, sie entzweit uns. Sie wird unterschätzt, sie schändet uns. Sie entheiligt uns, sie leugnet die Herrschaft Christi, die sexuelle Sünde, die Unzucht. Und schließlich, und das ist ganz wichtig, sie raubt Gott die Ehre. 12. Punkt, Vers 20. Sie raubt Gott die Ehre. Vers 20, die Hälfte am Schluss, ganz kurz. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib. Darum verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Das ist vielleicht die wichtigste oder der wichtigste, umfassendste Punkt hier. Ich meine, jede Heiligungsfrage, jede Gehorsamsfrage geht immer wieder zurück auf die Frage, wem willst du, wem will ich die Ehre geben? Wem will ich verherrlichen? Und hier steht auch in eurem Körper, also nicht unbedingt mit dem Körper nur als Werkzeug, sondern in der Sphäre des Körpers, in dem Bereich des Körpers. Weil ihr seht, Paulus muss das immer wieder betonen, diesen Griechen gegenüber, die immer dachten, ja, der Körper ist so ein Abfallprodukt, das wir nicht mehr brauchen, das ist so etwas Wertloses. Und er muss das immer, nein, Gott, das ist euer Tempel, das ist euer Heiligtum, es ist ein Glied am Leib Christi und es ist auch so, dass Gott sich in eurem Leib verherrlichen will. Peter sagt in 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes, alles, was wir tun. Der Körper ist nicht dazu da, uns selbst zu dienen, sondern unseren Lüsten zu dienen, sondern Gott zu verherrlichen. Gott verherrlichen heißt eigentlich nichts anderes, als ihn nachzuahmen, ihm seine Eigenschaften nachzuahmen in unserem Leben. Dadurch verherrlichen wir Gott. Und Paulus endet hier, wie gesagt, auf einer positiven Note. Er gibt uns nicht einfach einen Haufen Verbote und radikale Maßnahmen, die sind sehr hilfreich, die sind sehr wichtig. Der ein oder andere muss radikaler sein in seinem Leben mit diesen Dingen. Aber wir müssen auch, das habe ich schon gesagt, wir müssen nicht nur fliehen, sondern am richtigen Ort hin fliehen, zu Christus. Und wir müssen uns darauf konzentrieren, Gott zu verherrlichen in unserem Leben. Die Frage für mich ist nicht immer, okay, will ich jetzt diese Sünde wirklich begehen, weil ja, dann verliere ich meine Ehefrau und dann stell dir mal den ganzen Schaden vor, den ich damit anrichte. Das ist auch ein Argument. Aber es sollte viel wichtiger sein für dich, dass du damit Gott beleidigen wirst. Das ist viel gewichtiger, versteht ihr? Wir überlegen meistens so menschlich und sagen, ah ja, gut, ja, ich weiß, es ist schlecht für mich zu sündigen und die Bibel sagt das ja auch, es ist Selbstzerstörung, es bringt nichts, es lohnt sich nicht, es bringt mich nur in Trouble, es bringt mich nur in Probleme. Aber das ist noch nicht das Motiv, das ich haben sollte, letztlich, um nicht zu sündigen, sondern sollte sein, ich möchte Gott die Ehre geben. Ich möchte ihn nicht verunehren mit meiner Tat. Das ist das Schlimmste, was ich machen kann. Nebst all dem, es ist viel schlimmer, als meine eigene Familie zu zerstören, wenn ich Gott nicht die Ehre gebe. Das müssen wir verstehen. Und deshalb hört Paulus hier auf diese Note auf. Verherrlicht Gott in eurem Leib. Benutzt deine Kräfte, um Gott zu dienen. Konzentrier dich auf ihn, anstatt andere Dinge zu tun. Dann hast du nämlich gar keine Zeit mehr dafür. Es ist oft ein Problem, Leute, die kämpfen mit sexueller Sünde, haben oft zu viel Zeit, die sie verschwenden können, vom Computer oder wo auch immer, und konzentrieren sich nicht auf die richtigen Dinge. Ersetze das Böse mit Gutem. Ihr könnt das in Epheser 4 nachlesen. Wir sollen nicht nur aufhören zu lügen, sondern anfangen, die Wahrheit zu sprechen. Hier gilt genau dasselbe. Ihr müsst es ersetzen durch etwas Gutes. Ihr könnt nicht einfach nur aufhören damit, ihr müsst es ersetzen. Gottes Verherrlichung ist der Ersatz dafür. Gott gibt dir die Gnade, dies zu tun. Lass mich an der Stelle einfach nochmal zusammenfassen, was uns dieser Abschnitt lehrt. Ich möchte es einfach, es ist mir einfach so wichtig, es liegt mir einfach am Herzen, dass wir das alle verstehen. Weil ich denke, wir sind in unserer Gesellschaft heute an einem ähnlichen Punkt angelangt, wo Unmoral immer öffentlicher, immer dreister wird und Dinge geschehen um uns herum und die Philosophien unserer Tage, unser Denken völlig verschmutzen und verunreinigen, wir richtig auf der Hut sein müssen. Einfach für euch als Anwendung hier einfach zum Nachdenken, dass wir das mitnehmen aus diesem ganzen Textabschnitt. Erstens, das ist ganz wichtig, unsere Sichtweise geht gegen unsere Kultur. Okay? Unsere Sichtweise, die wir haben über die sexuelle Moral als Christen, unsere Sexualmoral als Christen geht direkt gegen unsere Kultur, die wir haben um uns herum. Weil manchmal ist es so, wir schämen uns irgendwie. Ah, ihr seid so verklemmt, ihr Christen. Ja, ihr seid so extrem. Ja, ihr habt so eine strenge Sexualmoral. Und ja, ihr übertreibt es ein bisschen. Und seid doch mal ein bisschen locker. Und das wird uns selber, wir reden uns das teilweise selber ein, weil unsere Gesellschaft so denkt. Lasst uns hier nicht zurückschrecken und sagen, nein, es ist richtig. Und mein Motiv ist letztlich eben, Gott die Ehre zu geben. Zweitens. Einstiegshandlungen führen zu größeren Sünden. Es fängt klein an. Denkt an das Unkraut, das kleine Ding, irgendwo zwischen den Dielenbrettern. Es ist ganz klein, man kann es verstecken, man kann es verdecken, man kann, das gilt übrigens auch für andere Sünden, aber für sexuelle Sünde ganz besonders, auch hier. Und wie schon gesagt, ich habe das letztes Mal schon gesagt, ich weiß, wir sind alle hier, weil wir keine Probleme haben damit. Ihr wollt alle nur anderen helfen damit, ja, mit diesem Wissen. Nein, wir kämpfen alle damit. Okay? Wir kämpfen alle damit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch einander ermutigen, einander ermahnen, aufeinander zugehen und einfach diese Dinge ansprechen. Einstiegshandlungen sind sehr gefährlich. Das kleine Unkraut wird größer werden. Und glaubt nicht, mir wird es nicht passieren. Glaubt nicht, ich bin stark genug. Bin ich nicht. Sind wir nicht. Bist du nicht. Das ist eine Lüge. Sondern wir brauchen die Gnade des Herrn. Und wir müssen deshalb drittens die zerstörerische Kraft der sexuellen Sünde verstehen. Es ist enorm. Na, wir haben gesehen, sie kontrolliert, sie beherrscht, sie stumpft ab, sie vernebelt, sie führt zum Missbrauch, sie entzweit uns von Gott, sie wird unterschätzt, sie schändet unseren Leib. All diese Dinge, die wir jetzt angeschaut haben in den letzten zwei Wochen. Sie leugnet die Herrschaft Christi und das Schlimmste ist, sie beraubt Gott seiner Ehre, ist ein Anbetungsproblem. Das sind doch genug Gründe, um die Sache wirklich ernst zu nehmen. Und deshalb viertens, radikale Maßnahmen sind deshalb notwendig. Ja, ich habe vorhin gesagt, das alleine nützt nichts. Ja, es nützt nichts, wenn ihr euren Computer wegschmeißt oder euer, was weiß ich, für Konten oder Magazine nicht mehr abonniert und so weiter. Das kann alles helfen. Wir müssen Gott verherrlichen. Aber es ist trotzdem so, dass wir, Jesus hat gesagt in Matthäus 18, vergleicht die Heiligung mit Körperteilen abhacken. Wir müssen radikal sein. Wir müssen radikal sein in unserem Fliehen, in unserem Kampf um unsere Reinheit. Und deshalb. Sei bereit, hier einen Preis zu bezahlen, auch wenn das vielleicht teuer ist, auch wenn dann andere von dir denken, oh, der ist schräg und der ist extrem, der ist komisch. Na, dann bin ich halt komisch. Aber ich will lieber heilig sein, als nicht komisch und cool, aber dafür sündig. Versteht ihr? Das ist das, so wie wir denken sollen. Und fünftens, wie ich schon gesagt habe, konzentriert euch auf die Verherrlichung Gottes. Wir müssen das Schlechte mit Gutem ersetzen. Und hier haben wir die Schrift, wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Gemeinschaft, wir haben die Gemeinde. Das betonen wir oft, wie schwierig es ist. Wenn ihr irgendwo allein irgendwo rumschwebt, ohne Christen, ohne Gemeinde, dann ist es kein Wunder, dass ihr mit Sünde kämpft. Dann ist es kein Wunder, dass ihr nicht weiterkommt in eurem geistlichen Leben. Das ist logisch. Wir brauchen einander, wir schaffen es nicht alleine. Und wenn du Schwierigkeiten hast, was immer es ist in deinem Leben, dann bitte such dir Hilfe. Such dir einen Rechenschaftspartner. Such dir jemanden, der dir hilft. Aber jetzt nicht jemand vom anderen Geschlecht, okay? Das haben wir jetzt durch, das Thema. Sondern such Fraulein, Fraulein, Männlein, Männlein, okay? Das ist ganz deutlich zu machen. Wenn ihr miteinander Jüngerschaft macht, einander helfen wollt, ermutigen wollt. Vor allem auf dem Gebiet. Das Lesen der Schrift, das Gebet, die Gemeinschaft der Heiligen, all diese Dinge führen uns dahin, dass wir Gott verherrlichen wollen. Dass letztlich ich sehe und ich verstehe, mein Anliegen, mein Herzensanliegen ist es, Gott die Ehre zu geben. Deshalb wird diese Sünde immer weniger Platz finden in meinen Gedanken. Damit können wir sie aushungern. Das ist das Ziel. Lass uns dafür beten, dass wir Gott verherrlichen können mit unseren Leibern und dass wir der Unzucht keinen Raum geben. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, danke dir für all diese Dinge, die wir gehört haben, dass du uns überführst, aber auch ermutigst, weiterzumachen im Kampf um unsere Reinheit. Herr, ich danke dir, dass du die Sexualität geschaffen hast. Es ist etwas Gutes, es ist etwas Heiliges, etwas Wunderbares. Wir wollen nicht, dass das bei uns in der Gemeinde ein Tabu wird, worüber wir nicht reden, sondern dass wir uns Gedanken machen darüber, wie wir richtig damit umgehen, dass wir den Plan, den du damit hattest, das Design, so wie du es entworfen hast, auch verfolgen und ausführen und danach leben. Danke, dass du uns Ehen gegeben hast in der Gemeinde, dass wir Ehen haben dürfen. Hilf und stärke die Ehen, die angegriffen werden heute aus unserer sexualisierten Kultur. Schütze auch unsere Alleinstehenden, dass sie rein bleiben können, dass sie sich noch viel mehr auf die Verherrlichung von dir konzentrieren können, ihre Leiber dazu einsetzen, um dir zu gefallen und dich zu verherrlichen. Danke, dass du uns helfen kannst, Herr. Wir sind schwach, wir bekennen unsere Schwachheit, wir flehen dich an und wir danken dir, dass du uns Gnade gegeben hast, damit wir wachsen können, auch in diesem Bereich. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.